SWR 2 Leben.
Ja, ich saß tatsächlich im Knast. Es gab nur zwei Dinge, die nicht in mein Repertoire gehörten. Also was ich nicht gemacht habe, war Sexualstraftaten und Menschenhandel mit Prostitution. Damit hatte ich nichts zu tun. Aber sonst, was im Strafgesetzbuch drin stand, habe ich fast alles gemacht. Leider. Verurteilt bin ich nur für eine einzige Sache.
Stille in einem Klassenzimmer am Stadtrand von Hamburg. 15 Schüler und 6 Schülerinnen sitzen auf ihren Stühlen und schauen gebannt nach vorn. In der letzten Reihe mit dabei ihre Lehrerin und eine Sozialpädagogin. Einige der 16- und 17-Jährigen haben sich zurückgelehnt, die Arme verschränkt, die Beine ausgestreckt. Andere sind nach vorn gebeugt, den Kopf auf Hände und Arme gestützt. Abschätzend, neugierig und interessiert blicken sie Henry Oliver Jacobs entgegen. Ein Endvierziger in Jeans mit Turnschuhen und orange-rotem Markenpullover. Er steht vor dem Pult und sieht aus wie der nette Nachbar von nebenan oder vielleicht ein Vertretungslehrer. Ein entlassener Strafgefangener? Kaum vorstellbar.
Ich bin groß geworden in Hamburg, Hamburg-St. Pauli. Wir hatten diverse Geschäfte auf dem Kiez. Nein, kein Puff. Falls da wieder die Frage kommt, An- und Verkaufsgeschäfte. Und als ich zur Welt kam, war ich der kleine Prinz. Ich war der erste Enkel in der Familie. Jeder Wunsch wurde mir erfüllt. Was ich aber nicht bekommen habe, ist jemand, der sich eigentlich regelmäßig um mich kümmert.
Er spielte auf der Straße. Mit 7 fing er an zu klauen. Nicht, weil er es brauchte, sondern weil es ein aufregendes Spiel war. Mit 10 Jahren stahl er mit seinen Freunden Fahrräder. Dann fing er an zu boxen. Erst nur im Verein, dann auch auf der Straße. Es kamen Einbrüche in Supermärkte hinzu. Er und seine Kumpel brachen Autos auf, überfielen andere Jugendliche. Es ging nur um den Kick, erzählt Oliver Jacobs. Ein Mittäter wurde erwischt und musste für 3 Monate ins Jugendgefängnis. Nichts für ihn. Einbrüche und Raubüberfälle ließ er nun andere machen. Er verdiente daran.
Und somit war die Schule nicht nur Familienersatz, sondern auch gleichzeitig mein Büro. Weil da habe ich die Sachen gekauft, teilweise verkauft. Ich fand die Schule cool zu dem Zeitpunkt.
Der Realschulabschluss reichte ihm dann aber, obwohl er gute Noten hatte. Seine Lehrerin versuchte ihn davon zu überzeugen, weiter zur Schule zu gehen. Ohne Erfolg. Denn er verdiente zu diesem Zeitpunkt längst mehr als sie. Ohne Abitur und Studium.
Hab mich eigentlich schon gefreut nach der Schule, bis mir das wieder schlafen, dann meine Geschäfte durchziehen, abends Party machen. So habe ich mir mein Leben vorgestellt. Aber dann kam meine Familie dazwischen. Vorher hatte ich keine Regeln bekommen. Aber Vater und Großvater waren der Meinung, du machst eine Ausbildung. Was ich definitiv wusste, nichts mit Handwerk, da macht man sich die Hände dreckig. Bäcker auch nicht, da müsste ich so früh aufstehen. Anwalt oder sonstiges, dann hätte ich weiter zur Schule gehen müssen. Das wollte ich definitiv auch nicht. Blieb nicht mehr viel über. Und dann hatte ich die glorreiche Idee, beziehungsweise kam meine kriminelle Energie wieder durch. Ich lerne Kaufmann, weil dann kann ich Bilanzen fälschen, Steuerhinterziehung viel besser betreiben, vielleicht das illegale Geld in legales Geld umwandeln.
Mit 18 Jahren gründete er sein eigenes Unternehmen, An- und Verkaufsgeschäfte. Er log sich durchs Leben, spannte andere gegen Geld für seine Belange ein und bekam mit 22 Jahren Post vom Gericht. Er sollte 7 Jahre ins Gefängnis wegen Förderung der Hehlerei.
Wisst ihr, was das ist? Nein? Hochorganisierte Kriminalität. Bedeutet, du möchtest die Gucci-Tasche haben, die 2.500, und sagst zu mir, Olli, kriegst du die auch günstiger? Kein Problem. Schicke ich dich los, die Tasche zu klauen. Du gibst sie bei ihr ab. Du bringst sie zu ihm und du gibst sie dort ab. Da kriegst du Geld, ein bisschen darfst du behalten, weil du bist ja am Laufen. Rest gibst du dort ab. Sie flitzt zu ihm, gibt ihm das Geld, was ich mit ihm abgemacht habe. Bisschen darfst du auch behalten, weil du bist ja auch gelaufen, ne? Und der Rest kommt zu Papa. Ich fasse die Ware nicht mal an. Ich kriege nur Geld.
Wieder konnte sich Oliver Jacobs herausreden. Er fand plausible Erklärungen, musste letztlich nur eine Geldstrafe begleichen und fühlte sich der Justiz haushoch überlegen.
Als ich aus dem Gerichtssaal rauskam, was habe ich gedacht?
Nochmal davon gekommen?
Okay. Wenn du abschreibst bei ihm und deine Lehrerin kommt an und sagt, du hast abgeschrieben und du sagst, nein, ich habe nachgedacht und kurz darüber geblickt und sie glaubt dir und geht wieder weg. Was denkst du über deine Lehrerin? Was habe ich gedacht, als ich aus dem Gerichtssaal kam? Ja, die Bullen sind Schwachköpfe. Richter sind Schwachköpfe, Staatsanwälte sind Schwachköpfe. Ich kann machen, was ich will. Ich habe das in der Schule schon bewiesen, dass ich die anlügen kann. In der Berufsschule. Ich habe die Handelskammer angelogen. Und jetzt kann ich das mit Richter, Staatsanwälte, Polizei. Ich kann machen, was ich will. Keiner hält mich auf.
Während der ganzen Zeit ist sein Gewaltpotenzial stetig angestiegen, beschreibt der ehemalige Häftling. Schlägereien ist er nie ausgewichen, erzählt er. Ganz im Gegenteil. Zuerst war es cool, vor den Freunden als stark dazustehen und Mädchen beschützen zu können. Mit 16 oder 17 Jahren reichten ihm dann die Fäuste nicht mehr. Ein Messer hatte er immer dabei.
Ich war noch keine 17, habe ich mit einer Baseballkeule den anderen Jugendlichen so schwer verletzt, dass er über mehrere Wochen im Krankenhaus lag. Auch dafür keine negativen Konsequenzen kennengelernt. Und mit 18, 19 hatte ich auch schon einen Schuss, also eine Pistole, zu meiner Verteidigung, die ich auch benutzt hatte, wo glücklicherweise niemand verletzt worden ist.
Zurückhaltend, fast schüchtern und manchmal kaum hörbar oder gar nicht, reagieren die Jugendlichen auf Oliver Jakobs Fragen und Provokationen. Er sieht ihnen direkt in die Augen, schaut in die Runde und versucht, alle mit einzubeziehen. Manche weichen aus, andere grinsen, wieder andere scheinen betroffen und senken den Blick. Zeit, die Jugendlichen aus der Reserve zu locken.
So, ich glaube, wir fangen mal mit einem Rollenspiel an, ne? Weil sonst schlafen die uns hier wirklich nicht ein. Nee, ich schiel nicht.
Ich?
Ja. Und weil du so lachst, kannst du gleich mitkommen.
Oliver Jakobs sucht sich einen Schüler und eine Schülerin für sein Rollenspiel aus. Beide kommen zögernd nach vorn. Das Mädchen wird in die eine Ecke geschickt, der Junge in die andere. Sie sollen gleich aufeinander zugehen und sich begegnen. Jakobs demonstriert, was er meint und nähert sich dem Jungen.
Ich nenne dieses Spiel meine Straße. Das ist deine Straße, ne? Und das andere am Palazzzimmer. Komm mir mal entgegen. Das ist deine Straße. Brust raus, Bauch rein. Genau! Geht doch! So, jetzt kommst du mir so nochmal entgegen.
Jetzt sind die Jugendlichen dran. Sie gehen aufeinander zu. Der Junge macht sich breit und rempelt das Mädchen an. Sie hält dagegen.
Was passiert jetzt auf der Straße?
Die streiten sich.
Was passiert auf der Straße?
Beulerei,
die hauen sich in die Fresse.
Jakobs spinnt die Geschichte weiter. Das Mädchen tritt überraschenderweise richtig kräftig zu und verletzt den Jungen stark. Rippenbrüche, Nase blutig. Er kommt ins Krankenhaus, sie sitzt bei der Polizei. Das Gespräch mit den Schülern geht voran. Etwas schleppend, doch kein Vergleich zu der Stille am Anfang. Wer hat provoziert? Wer hat angefangen? Wer hat Schuld? Und wer ist Opfer? Die Schüler mutmaßen vereinzelt. Bei der letzten Frage nach den Opfern lässt Jakobs nicht locker.
Hast du eine Mama?
Ja.
Papa auch?
Ja.
Mama? Papa auch? Geschwister?
Ja.
Hast du auch Geschwister?
Ja.
Und wenn du so im Krankenhaus liegst, so angepackt, nicht sprechen kannst, kommt Mutter und Papa rein. Ey, das hast du ja richtig geil gemacht.
Ja.
Meinst du?
Nein.
Was würden die denken?
Keine.
Was würden die fühlen? Würden sie sich freuen?
Nö, die werden sich nicht freuen.
Wären sie traurig?
Ja, natürlich. Ja.
Und deine Mutter dich und dein Vater dich im Knast besuchen. Glaubst du, die klatschen vor Freude, dass du das gemacht hast?
Nein.
Wären die traurig?
Mhm.
Enttäuscht?
Ja.
Jetzt die Frage nochmal an euch. Wer ist Opfer?
Die Schüler und Schülerinnen halten inne. Langsam wird ihnen klar, dass nicht nur der jugendliche Täter betroffen ist, sondern die ganze Familie, die sich um seine Zukunft Sorgen macht. Darüber scheinen viele nicht nachgedacht zu haben. Noch ein Rollenspiel.
Magst du auch noch mal zu mir kommen?
Ich?
Ja. Wie heißt du?
David.
David?
Ja.
David ist ein sehr geschillter Junge. Voll geschillt, weil David sagt, Gewalt ist keine Lösung. Auf keinen Fall übt man Gewalt aus. Richtig, ne?
Ja.
Darf ich auch dich anfassen?
Ja, natürlich.
Gott. Ich bin der böse Olli. Ich sag mir, ich provoziere David und kriege ihn dazu, dass ich mit dem eine Hauerei habe. Den Wichser. Also, werde ich jetzt mal sagen, David, du Hurensohn.
David soll sich wehren, Fäuste machen und sich Jakobs nähern. Das tut er und springt Oliver Jakobs entgegen. Der streckt David den Hals hin.
Ziehst du ja gleich die Augen hoch?
Ja.
Warum?
Kehlkopf.
Bedeutet?
Wenn ich den jetzt einschlagen würde, würden sie ersticken.
Bedeutet?
Tot.
Ich bin tot. Er hat Menschen getötet. Also Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass David mindestens für 3 Jahre in den Knast geht.
Wegen dieser Situation?
Ja, ich habe angefangen, ich habe ihn beleidigt, angespuckt, geschlagen, getreten.
Oliver Jacobs will die Jugendlichen sensibilisieren. Manchmal könne man vor Gewalt auch weglaufen. Das ist keine Schwäche, sondern die beste Verteidigung, sagt er. Leider habe er sich selbst damals nie so verhalten. Er hatte Geld, aber er war einsam. Seine Gefühle und Gedanken konnte er mit niemandem teilen. Wer kriminell ist, hat keine Freunde, erzählt er. Lügen bestimmen das Leben. Seiner Familie und seiner Freundin hat er nichts über sein wahres Leben erzählt, um sie nicht zu Mitwissern zu machen. Er hat allen den erfolgreichen Geschäftsmann vorgegaukelt.
Egal, wo du reingegangen bist, musst du erstmal den Laden abchecken. Ist da Polizei oder Konkurrenz drin? Immer eine Wand im Rücken, die Tür im Auge behalten.
Wie jetzt Konkurrenz?
Ganz einfach, wenn du mit irgendeiner Sache handelst, gehen wir mal kurz auf das Thema Drogen. Ganz viele klauen Dinge, weil sie Drogen sich beschaffen wollen. Handys. Wo denkst du, landet das? Wenn du 10 Handys kaufst, verkaufst du das an 10 verschiedene Leute oder an einen?
An 10.
Es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, 10 Leute, das sind 10 potenzielle Verräter. Also gehe ich nur an einen. Vor allen Dingen, ich brauche nicht laufen, ich kriege sofort mein Geld. Und von solchen Händlern gibt es viele. Und die wollen ja alle Geschäfte machen. Und wir sprechen jetzt nicht von 10 Handys, wir sprechen von einem Container. Und die damit handeln, gibt es auch mehrere. Das ist nichts anderes wie das Drogengeschäft. Und mir war es damals auch egal, womit ich handel. Ich habe mit Schmuck, Elektrogeräten, Kleidung, ich hätte sogar mit Toilettenpapier gehandelt, wenn ich daran verdient hätte. Das war mir scheißegal.
Eine Pistole war mittlerweile immer griffbereit, falls andere Kriminelle ihm was wollten. Als Verteidigung sozusagen. 3 weitere Jahre ging das gut. Dann hatte er ein Treffen mit sogenannten Geschäftspartnern vereinbart.
War noch keine 25, hatte wieder eine Auseinandersetzung mit anderen. Hab sofort geschossen, denen gar keine Chance gelassen. Dabei habe ich einen Menschen getötet, einen Menschen schwerst verletzt. Und dafür bin ich dann endlich kurz darauf verhaftet worden. Bin dann auch verurteilt worden zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und saß insgesamt 19 Jahre im Gefängnis für Mord und versuchten Mord. Was stellt ihr gerade fest? Benjamin, was stellst du gerade fest? Hättest du das gedacht? Ja? Ja, hättest du das gedacht, als du mich zu Anfang gesehen hast?
Ein Mädchen aus der hinteren Reihe ist kaum zu verstehen. Leise sagt sie, sie sei geflasht, das habe sie umgehauen. Ein bisschen Angst macht sich im Magen breit. Ansonsten Schweigen in der Klasse. Würde eine Stecknadel fallen, sie wäre zu hören. Man sieht es Menschen oft nicht an, was in ihnen steckt. Sie laden euch ein und versprechen euch sonst etwas, sagt Jacobs. Kriminelle erkenne man nicht unbedingt sofort. Der ehemalige Häftling erzählt vom Gefängnisalltag. Er hatte nichts zu verlieren. Er hat Gefangene bedroht, Drogenhandel betrieben, andere Gefängnisinsassen erpresst. Mit den Konsequenzen musste er leben.
Und zwar ist die Bestrafung so im Knast. Die schnappen dich, bringen dich in eine Zelle und sagen, beruhig dich. Und du sagst, fickt euch. Denn nehmen sie dich, bringen dich in die nächste Zelle rein und sagen zu dir, ausziehen bis auf Unterhemd und Unterhose. Du sagst wieder, fick dich. Dann sind sie sehr nett, sie helfen dir beim Ausziehen, so dass du nur noch ein Unterhemd und Unterhose an hast. Dann bist du in einer Zelle, Gummizelle ist vorhin gefallen. Gibt's keine, komplett alles voll mit Fliesen. Decke, Wände, alles voll. Dann gibt's ein Betonbett, das ist wie ein Betonkasten, kopfmäßig ein bisschen hoch, keine Decke drin. Toilette ist im Boden eingelassen, kannst du nicht mal selber betätigen.
Wer nach 24 Stunden nicht kooperiert, kommt in die nächste Zelle, beschreibt Jacobs. Jetzt müssen auch Unterhose und Unterhemd ausgezogen werden. Notfalls helfen die Beamten oder Beamtinnen, fügt er hinzu. Hände und Füße werden gefesselt, eine kratzige Decke wird über den Körper geworfen. Nach weiteren Stunden komme ein Wärter, um zu schauen, ob der Gefangene jetzt bereit sei, sich in den Gefängnisalltag zu integrieren und Regeln einzuhalten. Aber es gibt doch auch gute Sachen im Gefängnis, wirft ein Schüler ein. Der Kuschelraum. Jacobs zuckt zusammen. Ja, einmal im Monat können sich Ehepartner hier für 6 Stunden ohne Wachpersonal treffen. Das hat seine Frau 5 Jahre mitgemacht. Sie habe es letztendlich nicht mehr ertragen können, dass hinter ihr die Gittertür abgeschlossen wurde. Sie hat sich getrennt. Jedes Mal, bevor sie kam, wurde sie durchsucht, genau wie alle anderen Ehefrauen.
Obwohl es Ehefrauen sind, war das Gefühl immer so für die Beamten, da kommen Nutten rein. Und das ist deine Ehefrau, die du liebst. Oder manches Mal kamen sie auch mit kleinen Babys oder Kleinkindern. Und die Kleinkinder habe ich dann sprechen hören. Oh, müssen wir schon wieder Papa besuchen? Warum kommt Papa nicht nach Hause? Das hört sich immer so schön an, Kuschelraum. Oh, die Gefangenen können da auch. Nee, ist gar nichts. Das ist Druck, Scheiße.
Jakobs will den Schülern ein bisschen mehr von dem Gefühl vermitteln, das sich im Gefängnis einstellt, wenn man fremdbestimmt ist und geht auf einen Schüler zu.
Willst du mit mir mal Knast spielen? Richtig Knast? Ist nicht schlimm. Ich fasse dich nicht an, gar nichts. Ich muss dich gleich vorwarnen. Die werden das lustig finden, aber ich weiß, dass du das nach 20 Sekunden nicht mehr lustig findest. Okay? Übrigens, vielen Dank, dass du mitmachst. Geh mal zur Tür. Geh zu deiner Mitschülerin. Geh zur Tür. Hör auf zu lachen. Hör auf zu lachen. Komm zu mir. Dichter. Dichter. Dichter zu mir. Noch dichter. Ich habe nicht gesagt, dass du mich berühren sollst. Nicht lachen. Von reden habe ich gar nichts gesagt. Zur Tür. Zu mir. Zur Tür. Zu mir. Danke erstmal.
Pause. Die Schüler und Schülerinnen scheinen ihre Sprache wiedergefunden zu haben. Die meisten verlassen in Grüppchen das Klassenzimmer und holen sich ihr Handy aus einer großen Tasche, die neben der Tafel liegt. Smartphones sind im Unterricht tabu. Einer kommt neugierig auf Jakobs zu. Er hat etwas über ihn und das Hamburger Gefängnis Santa Fu gelesen und will Details wissen. Dann nähert sich die Lehrerin mit einem Schüler.
David kennt sich gut aus, weil er so eine Karriere hinter sich hat, aber mittlerweile damit aufgehört hat.
Die Lehrerin freut sich, Oliver Jakobs in der Klasse zu haben. Solche Rollenspiele, sagt sie, würden mit ihr nicht funktionieren. Oliver Jakobs ist authentisch, das spüren die Jugendlichen. Er kommt nicht mit erhobenem Zeigefinger. Und die Schüler und Schülerinnen zeigen sich plötzlich selbst so, als wäre die Lehrerin nicht dabei.
Dass sie auch wirklich intuitiv agieren, wie sie es draußen würden. Und das ist auch gut. Und wir als Lehrer, ich glaube, wir würden uns dann vielleicht auch in so einem Moment eine einfangen von den Kids. Wenn wir da einfach mal sagen, so, ich schubs dich jetzt. Und wenn der leider mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, dann kassieren wir auch. Und das, ich wäre dann erstmal ein bisschen überfordert. Also ich würde mir das so auch nicht zutrauen.
Rund 3 Stunden dauert der Präventionsunterricht insgesamt. Die Schüler und Schülerinnen heute sind recht still, sagt Oliver Jakobs. Das sei von Gruppe zu Gruppe verschieden. Im letzten Jahr zum Beispiel war er in der Klasse von Matthias. Er und seine Mitschüler waren bei den Rollenspielen aktiver. Den heute 16-Jährigen trifft er jede Woche wieder, wenn er Boxen unterrichtet. An einer Schule, an der die Jugendlichen eine zweite Chance bekommen, um ihren Schulabschluss zu machen. Matthias ist noch im Klassenzimmer. Der Unterricht ist vorbei. Gleich will er rüber zur Sporthalle. Was hat den Jugendlichen besonders an Jakobs Kurs beeindruckt?
Also alles, was bei ihm passiert ist, also das mit dem Mord, dass er also einen gelähmt hat, einen Menschen, hat er ja auch erzählt. Ich war so auch zum Ersten so erstmal baff, aber ich hatte keine Angst irgendwie, ich weiß nicht, also Angst hatte ich nicht.
Die Mitschüler waren erst einmal geschockt, erzählt Matthias. Vor Oliver Jakobs hatten alle Respekt. So viel Respekt wie vor keinem Lehrer. Auch Matthias hatte kaum Respekt vor Lehrern. Regeln in der Schule interessierten ihn nicht. Mit 14 verließ er die Schule, wann immer er wollte.
Wir hatten einen extra Kiosk, wo wir halt Zigaretten verkauft bekommen haben. Und der Besitzer war halt immer nicht immer da. Und die Frau hat uns da keine verkauft. Und dann mussten wir halt in einer bestimmten Uhrzeit, meinte er, ja, ich bin da. Und dann sind wir halt in diese Uhrzeit rausgegangen, haben uns Zigaretten geholt und haben die dann halt geraucht, ne? Und jetzt hat man immer Schmach da und dann muss man Zigaretten kaufen, ne?
Eins kam zum anderen und Matthias wurde der Schule verwiesen. Jetzt will er hier seinen Abschluss machen. Das will er unbedingt schaffen. Manchmal kommt ihm allerdings etwas dazwischen, sagt er, und er muss vor Gericht. Wie in ein paar Tagen wieder.
Meine Mutter hat nicht viel Geld, also mein Vater auch nicht. Und dann sind wir halt in eine Einrichtung gewesen und da haben wir halt getrunken, Alkohol, dies und das. Und dann hatten wir halt kein Geld und dann habe ich mir was überlegt und dann, also ich mit einem Mädchen. Sie kommt auch zum Gericht, aber sie ist halt Opfer, so gesagt.
Matthias spricht in Rätseln. Und das ist durchaus Absicht. Er will keine Details nennen und das sollte er auch nicht, hat Oliver Jacobs ihm geraten, damit er sich durch ein Interview keine Nachteile einbrockt.
Weil bestimmte Sachen, müsste man ja natürlich auch eine Anzeige machen. Sie sollen es dann umschreiben, das tun sie dann auch ganz gut und dann gebe ich eben den Tipp, was eben am besten für sie ist, aus meiner Sicht. Also Totschweigen geht gar nicht. Aber Sie sollten schon eben mit einem Rechtsanwalt darüber sprechen oder auch gegebenenfalls in eine Selbstanzeige oder zur Polizei gehen.
Mit seinen Sorgen und Nöten kann Matthias immer zu Oliver Jacobs kommen. Jedenfalls vor, während und nach dem Boxen. Er ist für ihn ein väterlicher Freund geworden, sagt der Schüler. Jetzt hätte er noch gerne seine Handynummer, meint er lachend. Einen richtigen Vater gibt es nicht. Zum leiblichen Vater hat und will der 16-Jährige keinen Kontakt mehr und sein Stiefvater kann ihm nicht das geben, was er sich wünscht.
Was unternehmen halt, ne? Also, dass er mir das Leben zeigt, aber war nie so. Also er sagt mir immer, wenn ich ihn Fragen stelle oder so, dass ich das selber machen soll. Es gibt Google, Internet, geh dahin und dahin. Aber vielleicht möchte ich es ja nicht im Internet sehen, sondern ich möchte es ja von ihm hören, ne?
Wenn Matthias spürt, wie es in ihm immer enger und die Wut immer größer wird, hilft Sport, erzählt er. Und auch sonst, Boxen bei Olli ist für ihn das Highlight der Woche. Matthias ist Co-Trainer und wenn Olli mal nicht kann, dann darf er übernehmen, sagt er stolz.
Schneller! Schneller! Und eine Runde gehen.
Der Boxkurs hat schon angefangen. Matthias läuft über das Schulgebäude hinüber zur Sporthalle. Er muss sich nun aufwärmen und ein paar Runden sprinten, während die anderen schon auf der Matte Bauchmuskeltraining machen. In dem Boxkurs an der Schule geht es nicht nur um Boxfertigkeiten. Viel wichtiger ist das Einüben von sozialen Fähigkeiten, gegenseitiger Respekt, Fairness und das Erlebnis von Können und Selbstwert. Denn das Wissen, stark zu sein, hilft dabei, sich auch innerlich stark zu fühlen und es nicht durch Prügeln auf der Straße zeigen zu müssen. Mord ist nicht zu entschuldigen und wiedergutzumachen auch nicht, sagt Henry Oliver Jacobs. Er ist froh, dass er heute ein anderes Leben hat. Er ist Maler und Lackierer, das hat er im Gefängnis gelernt. Hat einen eigenen Betrieb als Raumausstatter samt Hausmeisterservice und mag die Arbeit mit den Jugendlichen. Auch privat geht es ihm gut. Mit einer neuen Partnerin. Diesen Wandel hätte er allein nicht geschafft. Todesfälle in seiner Familie ließen ihn nachdenken. Gespräche mit Psychologen halfen ihm. Und letztendlich war es ein Projekt im Gefängnis, an dem er teilnehmen durfte, das ihn umdenken ließ. Jugendliche, die schon Straftaten begangen hatten, wurden mit ihm und anderen Gefangenen konfrontiert.
Und da hatte ich so ein Spiegelbild vor mir. Der war 15, kam aus Bildstedt. Und ich wusste ganz genau, wenn der diesen Weg so weitergeht, sitzt der 15 Jahre hier auf meinem Stuhl. Da wollte ich was tun.
Also ich habe Respekt, weil er sich komplett geändert hat. Weil die meisten Leute, die halt in den Knast kommen, denen ist das ja scheißegal. Auf denen, die denken sich ja, okay, mein Leben ist jetzt im Arsch, mache ich weiter, damit mache ich Geld. Und er versucht halt den Menschen zu helfen, damit sie nicht das Gleiche machen. Ne? Das finde ich sehr gut.
Matthias will seinen Schulabschluss machen, dann vielleicht eine Ausbildung im Kfz-Bereich, später eine Familie gründen. Und gibt es einen Traum?
Ja, ich würde gerne beruflich boxen, aber es ist schwer, jetzt einen guten Verein zu finden. Ne? Also Olli habe ich auch schon gefragt, der hat mir einen Verein angeboten bei der Polizei. Er meint, das ist auch ganz gut da. Muss ich mir auch mal anschauen und dann weiterschauen. Ne? Erstmal mit dem Rauchen aufhören.
Sehr gut. Immer auf die Hacke. Stopp. Je mehr du die Hacke nach innen rein drehst, dreh sie mal rein. So, effektives Arbeiten, wie bei allen.